Ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Ich kann euch nur aus ganzem Herzen sagen, wie sehr ich mich freue, dass ich heute diesen Sabbat mit euch verbringen darf, dass ihr mir auch erlaubt, an dieser Stelle ein Wort an euch loszuwerden. Jürgen hat gerade eben gesagt, ihr wisst ja gar nicht, wofür das Dankeschön sein soll. Ich würde mir wünschen, dass ihr es wisst, und ich denke, nach dieser Predigt spätestens werdet ihr es wissen, weil ich unglaublich dankbar bin, euch gegenüber, dass ihr mich durch die letzten Monate begleitet habe, also dass ihr mich durch die letzten Monate begleitet habt, als Gemeinde, als gefühlt Familie, Hausstadt Jurke und Nicole und Jürgen als Wegbegleiter. Vielen Dank, dass ihr heute auch da seid. Also das ist mir unglaublich viel wert. Und ich habe auch nicht umsonst das Lied gewählt, kommt her, ich will erzählen, was Gott an mir getan. Wer eine ordentlich ausgearbeitete Predigt heute von mir erwartet, den muss ich leider enttäuschen. Ich werde es so machen, wie Ellen G. White das mal gesagt hat, die Predigtstunde könnte ausfallen. Aber die Erfahrungsstunde nicht. Das heißt, wenn wir etwas mit Gott erlebt haben, dann ist genau das das, was wir weitererzählen sollen. Weil wenn wir Gottes Wort lesen, dann hören wir ihn daraus. Wir hören, wie er zu Menschen gesprochen hat. Wir hören seine Stimme daraus, wie er vor 2000 Jahren gewirkt hat. Und dann müssen wir den Sprung schaffen zu heute. Und wie wirkt Gott heute in unserem Leben? Wo erfahren wir das heute? Das ist dann tatsächlich dieser Sprung, der schwer zu machen ist. Ihr wisst, dass ich vor einiger Zeit in der Klinik Hohe Mark gewesen bin. Zumindest die meisten von euch wissen es. Und ich weiß, dass mein Name bei euch im Gebetsbuch geschrieben steht. Ihr habt für mich gebetet. Und die Antwort steht hoffentlich heute hier vor euch. Ich war in der Klinik dank eines Burnouts. Ich war dort, weil ich meine Arbeit nicht mehr geschafft habe. Ich war dort, weil ich echt richtig schlimme Gedanken gehabt habe, die bis dorthin gingen, dass ich nicht mehr drüber nachdenken konnte, ob das Leben schön ist. Ob das Leben schön ist. Genau, richtig. So muss man das wahrscheinlich am besten formulieren. Und ich hatte vorher den Eindruck, ich als Pastorin, ich arbeite für Gott, jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, lieber Gott, aber wo bist du? Wo ich den Eindruck hatte, Gott, ich arbeite für dich und wir müssten jetzt mal wieder miteinander reden, aber ich habe ja keine Zeit. Ich arbeite ja schließlich für dich und deine Gemeinde. Aber ich hatte wirklich den Eindruck, dass ich in diesem Moment nicht mehr mit Gott in Verbindung wirklich gestanden habe. Und das war noch etwas Zusätzliches, was mich kaputt gemacht hat, weil als Pastorin ohne Gott unterwegs zu sein, das ist ja, wie soll man sagen, fahrlässig. Es ist wirklich fahrlässig. Vom ersten Tag an in der Klinik Hohe Mark hatte ich dann allerdings den Eindruck, dass Gott da ist. Wirklich ganz bewusst. Für mich, um das zu beschreiben, wie Gottes Gegenwart sich für mich anfühlt, das ist so wie ein warmes Gefühl im Inneren. Es ist wie eine Umarmung, die nicht aufhört. Und eine Kollegin hat es von mir genannt, wie als ob ein Mantel um einen gelegt wird. Ihr werdet da eure eigenen Erfahrungen gemacht haben. Ihr werdet wissen, wie ihr Gott erlebt, wie ihr seine Gegenwart erlebt und wie ihr erlebt, dass er zu euch spricht. Für mich war der Moment, allein die Gegenwart Gottes zu spüren, schon etwas ganz Besonderes. Und das ist etwas, was er mir von dem ersten Tag in der Klinik am 29.11. letzten Jahres geschenkt hat und was bis heute noch anhält, wo ich so unglaublich dankbar bin, weil ich merke, er ist einfach da. Die ersten 3 Wochen war das so, wie wir sitzen auf einer Bank nebeneinander und schweigen uns an. Das war kein funktionales Zusammensein. Ich habe es sehr, sehr wertschätzend wahrgenommen auch, dass Gott einfach da gewesen ist, mir keine Aufträge erteilt hat und ich nicht unentwegt Bitten äußern musste, sondern dass wir da einfach diese Zeit gemeinsam auch in Stille verbracht haben. Dann nach einigen Wochen hatte ich den Eindruck, dass da wieder ein Gespräch ist. dass er auch spricht. Mich begleitet ein Psalm, den ich mit euch teilen möchte. Nicole kennt ihn definitiv schon. Ein Psalm, der mir aus der Seele gesprochen hat in dieser Zeit und den ich euch heute definitiv mitgeben möchte. Ich kann ihn euch nicht vorenthalten. Es ist der Psalm 116. In Psalm 116 habe ich mich in dieser Zeit in jedem Wort wiedergefunden, muss ich dazu sagen. Also, altes Wort, knapp 3000 Jahre alt und meine absolute Lebensrealität heute. Der Autor hat dort etwas beschrieben, was ihn bedrängt hat, aber was auch heute noch Worte gibt für Leute, die nicht wissen, wie sie das zum Ausdruck bringen können. Hier steht: Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Denn er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen. Des Totenreichs Schatten hatte mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich! Der Herr ist gnädig und gerecht. Und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, mein Fuß vom Gleiten. Ich werde vor dem Herrn wandeln im Lande der Lebendigen. Ich glaube, auch wenn ich sage, ich werde schwer geplagt. In meinem Zagen sprach ich, alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn vergelten alle Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils erheben und den Namen des Herrn anrufen. Ich will meine Gelübde vor dem Herrn erfüllen, vor all seinem Volk. Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Ach Herr, ich bin doch dein Knecht. Ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Bande zerrissen. Dir will ich Dankopfer bringen und den Namen des Herrn anrufen. Ich will meine Gelübde erfüllen vor allem Volk. Im Tempel, in den Vorhöfen deines Tempels, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja. So steht es geschrieben in Psalm 116. So steht es geschrieben in meiner Seele. Eindeutig. Und ich möchte euch diesen Psalm einfach weitergeben, weil für mich da so tiefer gelebter Glaube drinne steckt, wo man sieht, ich habe das erfahren, da ist ein Gott, auf den ich mich verlassen kann, der mich in meiner Not sieht, mich nicht vergisst, mich wieder aufrichtet und mich hört. Darum ist es mir auch wichtig, euch zumindest bei dem Psalm noch mitzugeben, was ich da als Kerngedanken gesehen habe. Das dürfte wieder als vollwertige Predigtausarbeitung sehen. Also, Punkt 1. Gott hört Gebet. Und wer weiß das nicht, wenn nicht ihr mit eurem Gebetstagebuch. Ihr dürft ein Häkchen hinter meinen Namen setzen. Das ist die Antwort. Also, und ich denke, das sind noch so viele andere Dinge, wo ihr einfach erlebt, Gott tut da etwas, was wir nie so erwartet hätten. Wo er einfach Wunder wirkt. Gott hört das Gebet und es steht auch hier, das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und meine Flehen hört. Er hört mir zu. Und weil ich mitkriege, dass Gott zuhört, darum will ich mich auch immer wieder zu ihm wenden, darum will ich auch immer wieder zu ihm gehen, denn egal wie die Antwort ausfällt, ich bin bei ihm geborgen. Und das gibt Kraft, unglaublich. Über die Erfahrungen von Vers 3 hinaus, wo das so richtig beschrieben wird, Stricke des Todes hatten mich umfangen und des Totenreichs Schatten hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Und in Jammern sind wir Deutschen gut. Eindeutig. Aber es ist so schwierig, darüber hinaus zu sehen, dass, ja, wir dürfen unsere Klage äußern und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das loswerden, aber dass wir danach auch wieder sagen können, Herr, das ist in deiner Hand. Und du wirst das Beste daraus machen. Du bist derjenige, der mir hinterher wieder Kraft schenken kann. Du bist derjenige, der das irgendwo zum Guten wendet, wo ich nur Chaos und Unruhe sehe. Daraufhin folgt die Beschreibung, wie Gott selber ist. Gnädig, gerecht, barmherzig. Er steht dem zur Seite, der schwach ist. Wer sich an ihn wendet, ist dort also gut aufgehoben. Und logischerweise für mich: Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Ich glaube, das ist etwas, womit wir uns in Notsituationen auch das nochmal sagen können und mitnehmen können und sagen können, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Wenn wir also Lasten abgelegt haben, dürfen wir uns darauf verlassen. Er nimmt das mit. Er ist derjenige, der das jetzt in der Hand hält. Auch der Vers 10 war für mich etwas, was komplett aus meiner Seele gesprochen hat. Ich glaube, auch wenn ich sage, ich werde sehr geplagt. Ich weiß, an wen ich mich halten muss. Das kann ich an der Stelle nochmal betonen. Dann kommt diese sperrige Sprache. Ich will den Kelch des Heils erheben und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. Okay. Vielleicht hätte ein Danke auch gereicht. Die Frage ist heute, wie nimmt man einen Kelch des Heils denn nun hoch? Vielleicht kennen einige von euch den Hans-Otto Rehling. Das ist ein Pastor, der gerade versucht, in Ruhestand zu gehen. Noch werden ihn einige Aufgaben binden, aber er hat die Psalmberührungen veröffentlicht über den Adventverlag, wo er sich Gedanken zu Psalmen gemacht hat und das in Worte gefasst hat. Und genau über diesen Vers, ich will den Kelch des Heils erheben und den Namen des Herrn anrufen, hat er nochmal ein paar Zeilen geschrieben. Die möchte ich euch logischerweise auch gerne noch einmal vorlesen. Der Hans-Otto Rehling hat geschrieben: Gottes Frieden will ich trinken, empfangen aus dem Kelch des Heils. Den Becher der Freude will ich nehmen, genießen den Trank des Jubels. Gottes Lebenswasser will ich in mich aufnehmen, belebt werden durch seine Begeisterung. Gottes Beistand soll meinen Kummer stillen, die Tropfung seiner Tröstung seien meine Medizin. Aus Gottes Hand nehme ich den Kelch des Leids, sein Wille geschehe in meinem Leben. Gottes Barmherzigkeit soll auf mich regnen, an der Quelle seiner Liebe will ich mich erfrischen. Du stillst meinen Durst und erfüllst mein Sehnen. An der Stelle habe ich gerade auch beides rausgehört von Hans-Otto Rehling, der sagt, ja klar, hier ist der Kelch des Heils, den darf ich jetzt genießen. Und das ist wahrscheinlich so ein ähnliches Bild, wie Jesus sagt, ach lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Und diesen Kelch des Heils, diese Heilserfahrung dürfen wir genießen. Und dann müssen wir aber auch nicht wegschrecken, wenn letztlich mit Bonhoeffer und reichst du mir den schweren Kelch, den bittern. Dann muss man da auch nicht wegschrecken, weil man letztlich weiß, man ist trotzdem getragen von unserem Gott, der uns unendlich liebt. Ich habe euch gesagt, ich möchte es erfahrungsstundemäßig machen. Ich habe euch gesagt, wie ich am 29.11. in diese Klinik eingerückt bin. Also ein kleines Häufchen Elend, aber immerhin mit Gott. Und ich habe diese Zeit als unglaublich bereichernd erlebt. Zum einen, weil die Mitpatienten alles verstanden haben, was ich letztlich, wo ich mich nicht verstanden, gefühlt habe. Dann gab es noch diesen anderen Moment, der mich vorher immer verwirrt hatte. Und das ist dieser, wenn du doch für Christus arbeitest und wenn du Christ bist, machst du irgendetwas falsch, wenn du mit Depressionen zu kämpfen hast? Glaubst du falsch? Betest du falsch? Genau, das ist ja tatsächlich eine Frage, die man sich in so einer Situation stellt. Ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber dann, dort in der Klinik, in den Kirchsaal zu gehen, wo es täglich Andachten gegeben hat, oder zum Gottesdienst dort zu gehen und zu sehen, dort sind so viele andere, die wirklich an Gott glauben und dran festhalten wollen, auch wenn sie nicht wissen, wie sie daran festhalten sollen. Das hat gezeigt, damit bin ich nicht allein. Das tröstet mich, aber erschreckt mich auf der anderen Seite auch, weil wie viele gibt es in unseren Reihen, in den Adventgemeinden, die dem Rest der Gemeinde vorspielen müssen, dass ihr Leben in Ordnung ist, bloß nicht, um das Bild zu gefährden, dass Gemeinde eben auch Brüche hat. Und da ist es so eine wichtige Erkenntnis zu sehen, okay, ich bin nicht allein. Okay, an dieser Stelle ist in meinem Leben etwas passiert, was unglaublich wehtut und was auch Heilung bedarf. Aber die Heilung, die dürfen wir auch finden, und zwar in Gott. Und dann möchte ich euch wieder mitnehmen in die Situation, dass ich zu euch gekommen bin. So gefühlt Woche für Woche, wenn man mir den Ausgang gewährt hat. Und da war so ein Sabbat, der letzte Sabbat, bevor ich aus der Klinik entlassen wurde. Da stand Christoph hier vorne, voller Begeisterung, und hat gesagt, ich freue mich seit Wochen darauf, den Gottesdienst so zu eröffnen, wie ich ihn gleich eröffne. Du wirst dich vielleicht erinnern. Du hattest ein T-Shirt dabei, auf dem stand, gewöhn dich an anders. Das ist ja ein Spruch, den Jesus in The Chosen in dieser Serie an Petrus weitergibt. Und dann hat er uns die Szene gezeigt von dem Mann am Teich Bethesda. 38 Jahre lang hat er dort gelegen. Und Jesus fragt, willst du geheilt werden? Und diese Frage, die müssten wir uns wahrscheinlich auch stellen lassen. Weil manchmal in der Klinik habe ich gedacht, warum sollte ich geheilt werden? Mir liegt doch nichts dran. Willst du geheilt werden? Eine sehr, sehr wichtige Frage. Und er hat auch nicht gleich geantwortet. Er hatte dann gesagt, ich habe ja niemanden, der mich ins Wasser trägt. Und ihr wisst, wie die Geschichte weiterging. Auch, dass er die Matte nehmen durfte und gehen sollte und dann von Pharisäern noch aufgehalten wurde. Und ich hab deine Begeisterung geteilt, tatsächlich, weil ich diese Serie schon sehr, sehr lange schätze und Jesus da komplett anders nochmal erlebt habe. Aber es war für mich in dem Moment noch nicht ganz griffig. Und ich hatte mitgekriegt, Gott will mir irgendwas sagen, aber es war noch nicht ganz klar. Es kam der Sonntag, Klinik Hoher Markt, ich gehe zum Gottesdienst. Die Pastorin, die dort eine der Seelsorgerinnen ist und den Gottesdienst übernommen hat, tritt nach vorne. Sie hat eine Strohmatte umgehängt. Sie hält eine narrative Predigt zu genau diesem Text und beginnt ihre Predigt mit den Worten, habt ihr meinen Herrn gesehen, der muss noch irgendwo hier sein. Und dann berichtet sie. Nun, es war eigentlich ein Tag wie jeder andere. Und dann kam irgendein Mann zu ihrem Herrn und hat gesagt, willst du geheilt werden? Blöde Frage, der liegt doch schließlich schon 38 Jahre auf mir. Natürlich will dieser Mensch geheilt werden. Aber er hat halt niemanden, der ihm hilft. Und dann erzählt sie so weiter, das hat mir so gut gefallen, wie sie dann das weitergeführt hat mit den Worten, ja, und dann hat er ihm gesagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Endlich geht's mal um mich. Hat es dann wirklich gemeint, weil die Matte mitgetragen wird deswegen. Und dann ging es weiter zu den Pharisäern. Und die haben gesagt, stell die Matte weg, es ist Sabbat. Und da hat sich diese Matte unglaublich echauffiert. Ich habe ihn 38 Jahre ohne Pause getragen und jetzt trägt er mich einen Moment lang und soll mich nur wegstellen. Sie schloss dann ihren narrativen Bericht mit, ach ja, und wenn ihr meinen Herrn seht, dann schickt ihn bitte zu mir. Ich stehe immer noch hier am Schafstor. Also sehr, sehr bildlich, sehr, sehr schön erzählt, sehr, sehr berührend. Und für mich war wichtig, tatsächlich da einen Bogen zu kriegen zwischen deiner Einleitung und dem Predigt, die sie dann gehalten hat, darüber, dass man die Matte nehmen soll und gehen soll. Und in The Chosen war da noch so ein Moment, der steht in der Bibel nicht so drin, weil Petrus diesen Mann nochmal auffordert, ja, vergiss die Matte nicht. Und er daraufhin, ja, warum ist denn das wichtig? Antwort, weil du nicht wieder hierher zurückkehren wirst. Für mich waren diese Worte schon sehr, sehr wichtig. Aber dann kam der Donnerstag, als ich entlassen werden sollte, und ich habe meine Sachen auf den Gang rausgestellt und habe in diesem Moment Gottes Stimme gehört, wie er zu mir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh. Und in diesem Moment ist von mir unglaublich viel abgefallen. Die ganzen negativen Gedankenkonstrukte, alles, was mich vorher kaputt gemacht hat, all die Angst- und Panikattacken, die da gewesen sind, das war in dem Moment weg. Und seit 2 Monaten lebt in mir eine Lebensfreude, die ich noch nie gekannt habe. Als Nathanael mich damals ermutigt hat, keine Sorge, das wird wieder besser, habe ich gedacht, maximal erträglich, aber niemals besser. Aber das, was aktuell ist, das kann ich nicht nur als, das hat die hohe Mark gut gemacht, bezeichnen, sondern das sehe ich als ein Wunder Gottes. Wo so ein klares ist, nimm dein Bett und geh. Und da habe ich tatsächlich versucht, mit Gott ein bisschen zu scherzen und gemeint, naja, aber das Bett ist noch zu schwer, meine Sachen sind noch zu schwer. Und da kam die Antwort, ja, dafür schicke ich dir ja Nathanael. Also von dem her, das war für mich so eine große Gebetserfahrung, auch weil ich mich jetzt in meinem Alltag wieder viel freier bewegen kann und erlebe, dass Gott hier wirklich Heilung geschenkt hat. Und Lebensfreude ist etwas Unbezahlbares. Da sind so viele Dinge, die ich euch am liebsten noch gern mitgeben würde. Zu lang. Vielleicht lasse ich mich irgendwann noch einmal für eine zweite Predigt, für eine richtige Predigt einteilen. Ich möchte euch auf alle Fälle noch eine Geschichte mitgeben. Die ist nun fiktiv. Aufgeschrieben von Willy Hoffsimmer aus seinen Büchern Kurzgeschichten. Das ist jetzt eine Empfehlung. Also jeder, der im Gemeindedienst arbeitet und eine Quelle braucht, Willy Hoffsimmer, die Kurzgeschichten in 10 Bänden, ein unglaublicher Schatz. Er hat da eine Geschichte aufgeschrieben, die in der Ich-Perspektive geschrieben ist. Wenn ich jetzt also von mir rede, bin jetzt nicht ich gemeint, sondern es ist, wie gesagt, eine fiktive Geschichte. Da steht: Einmal führte mich Gott hinaus auf den Jahrmarkt. Zwischen all den bunten Lichtern, zwischen Schießbuden und Zuckerwattestand, deutete er auf einen kleinen Jungen, der mit leuchtend feuchten Augen vor dem Luftballonverkäufer stand. Der Mund war staunend offen und der kleine Knirps strahlte vor Freude. Wenn du beten willst, sprach Gott, sollst du voller Vertrauen so beten, mit der Hoffnung und der Freude des Kindes, mit seiner Begeisterung in den Augen, mit diesem Staunen im Gesicht. Deine Gebete sollen sein wie die vielen bunten Luftballons des Jahrmarktverkäufers. Fülle sie prall mit allem, was dich treibt. Fülle die leere Hülle mit all deinen Nöten. Forme den Ballon. Lass deinem Gebet Raum wie diesem Luftballon. Sieh die Schnur an seinem Knoten. Sie sei dir Zeichen für die Verbindung deiner Gebete zwischen Himmel und Erde. An ihrem Ende eine Postkarte. Platz für Persönliches. Du hast nur eine Karte. Nutze sie. Setze alles auf diese eine Karte. Sieh, wie der Ballon zum Himmel strebt. Flehe, schreie, brülle zum Himmel. Aber dann lass los. Lass ihn steigen und du wirst ruhiger und freier. Alles wird dir leichter. Lass los und lass mir, deinem Gott, die Freiheit des Windes, deine Gebete hinzutreiben nach meinem Willen. Sei gewiss, sie werden behütet auf gutem Boden fallen. Ich habe noch ein Zettelchen für euch vorbereitet. Das möchte ich gerne gleich einmal verteilen. Ihr könnt ja für euch in diesem Moment, während ich es verteile, überlegen, was für euch das drängende Gebetsanliegen ist, das aktuell existiert. Das dürft ihr gern auf die Rückseite draufschreiben, wo ich noch einen Bibelvers aus Psalm 116 draufgeschrieben habe. Also von dem her lasse ich euch auch kurz diesen Moment zu überlegen, was ist gerade das drängendste Gebetsanliegen, die drängendste Bitte, die ihr gerne an Gott äußern wollt, die ihr gleichsam dem Luftballon auf der Vorderseite ihm anvertrauen könnt. Okay. Auf der Rückseite stand: Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Es ist mir wichtig, noch kurz zusammenzufassen, was ich euch an Gedanken mitgeben möchte. Denn man hat mir gesagt, wenn du ordentlich predigen möchtest, dann erzähl ihnen, was du sagen möchtest, dann sagst du, was du ihnen sagen möchtest und zum Schluss sagst du ihnen, was du ihnen gesagt hast. Also kommt jetzt der Teil, wo ich euch sage, was ich euch gesagt habe. Ich fasse es kurz zusammen in: Bete, vertraue, sei offen für Gottes Handeln und wo ihr ihn erlebt habt, dort bekennt ihn. Ich wiederhole: Bete, vertraue, lass los, sei offen für Gottes Handeln und wo ihr ihn erlebt, dort bekennt ihn. Großer Gott, himmlischer Vater, wir wollen dir aus ganzem Herzen danken, dass du auf vielerlei Weise zu uns sprichst. Hab Dank, dass du uns so liebst, dass du mit jedem von uns reden möchtest und es auch immer wieder probierst. Bitte schenk du uns da offene Ohren, dass wir hören, was du uns sagen möchtest. Sowohl an dem, was du uns an Heilung zusprichst, als auch an Aufträgen. Bitte, Herr, hilf uns auch, Gemeinschaft mit dir zu haben, die auch mal nicht funktional ist, sondern einfach bloß Beziehungsarbeit. Danke, dass du das auch mit uns haben möchtest. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für dein Handeln in dieser Welt und für die Handschrift, die du hier ganz klar immer wieder drüber schreibst. Ja, wir sehen vieles, was Schlimmes um uns passiert. Aber wir sehen auch, dass du da größer und stärker bist und dass wir es dir anvertrauen können. Und wir bitten dich darum, dass dein Wille geschehe und wir uns diesem auch gerne unterordnen. Vater, ich danke dir für deine Liebe, für diese Gemeinde, für alle Gäste und Glieder. Ich bitte dich, dass du einen jeden in die kommende Woche begleitest, ihnen Kraft schenkst und Mut für das, was ansteht. Schenk du ihnen Hoffnung und sei du ihre Stärke und Freude. Danke, dass du uns diese Gewissheit gibst, dass du nie fern bist. In deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Wir singen noch das Segenslied Nummer 218 und ich bitte euch danach noch zum Segen stehen zu bleiben. Thank you. Yivarecha Adonai v'yishmarecha. Der Herr segne dich und behüte dich. Ya'er Adonai panav v'lecha v'chonecha. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Issa Adonai panav v'lecha v'yasem lecha shalom. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Amen.